Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Hier sind Kai und diesmal nicht Jasmin, sondern Michael Malberg, mit dem ich heute ein Interview führen darf, denn wir sind hier auf dem Retrospective Facilitators Gathering in Österreich und ich habe die Freude, mit Michael heute darüber zu sprechen, ob und wie viel agil schon gestorben ist und was eigentlich vielleicht aus dieser Asche entstehen kann und wie es uns damit geht, dass Agilität mittlerweile einen anderen Anklang im Markt findet und in den Unternehmen und welche Herausforderungen das vielleicht auch für uns Agilisten mit sich einherbringt. Schön, dass du da bist, Michael.
Ja, vielen Dank. Freut mich sehr, hier zu sein.
Wie lange bist du schon im Agile Space?
Das ist schwer zu sagen. Ich habe damit Ende der 90er angefangen, als es noch Lightweight Methods hieß. Und dann haben sie es halt 2001 umbenannt.
Ja.
Also auch schon ziemlich lange.
Und bis dato war das immer ein noch mehr Agilität und hier noch mehr Lernen davon und ein Auf und ein Auf und ein Auf in deiner Wahrnehmung? Oder gab es da drin schon irgendwelche Wellen?
Darin gab es eine Menge Wellen. Ich persönlich habe ungefähr 2007 angefangen, sehr, sehr skeptisch darauf zu gucken, wenn Leute mich angerufen haben mit speziellen agilen Fragen. Das war so die Zeit, in der ich angefangen habe, mich von Scrum und Co. und dem, was so üblich war, eher wegzuentwickeln in Richtung Kanban damals. Und Kanban in dem Sinne nicht als agile Methode, sondern als Change Management Methode. Und für mich hat sich das in mindestens drei Wellen entwickelt, die auch ganz massiv was damit zu tun haben, welche Personengruppe gerade agil unterwegs war. Und das macht einen riesigen Unterschied für mich. Und jetzt sind wir halt in einer Zeit, ich mag den Begriff, den Alistair Coben dafür geprägt hat, oder nicht geprägt, sondern sehr bekannt gemacht hat, die Postagilität. Der Begriff ist 2010 schon mal von David Anderson auch benutzt worden. Aber Alistair Coben hat eine sehr schöne Definition dafür. Er hat gesagt, das ist so ähnlich wie mit der Moderne und der Postmoderne. Die Postmoderne ist die Zeit, in der modern gar nicht mehr etwas Spezifisches meint, sondern so von der Allgemeinheit als Begriff aufgenommen wurde für alles, was neuer ist. Und die Moderne war eigentlich eine sehr klar abgegrenzte Periode. Es gab moderne Architekten in der Moderne, es gab Maler in der Moderne und heutzutage hat modern halt einen ganz neuen Begriff. Und ich denke, das ist ganz plausibel, dass mit agil was Ähnliches passiert.
Ja, das Phänomen gibt es ja auch irgendwie, ich habe gerade in der Presse noch was drüber gelesen, der Begriff Kulturkampf ist auch so ein ganz alter Begriff, der irgendwie früher eine sehr spezifische Bedeutung hatte, irgendwie im 18., späten 18. Jahrhundert, der jetzt irgendwie auf den letzten 7 Artikeln im Spiegel irgendwie drauf stand. Oder auch der Woke-Begriff, der ja irgendwie auch aus einem ganz anderen Kontext irgendwie kam, sich dann verbreitet hat und immer bedeutungsärmer geworden ist für das. Und mich wundert das auch oft, dass wenn Leute auch jetzt nach dieser ganzen Exposure zu Agilität dann manchmal ins Scrum-Training kommen und dann fragt man, wer kennt eigentlich das agile Manifest? Und da geht irgendwie fast keine Hand hoch, wenn du irgendwie denkst, okay, Moment mal, das ist doch aber eigentlich die Definition und Primärquelle irgendwie gewesen, die wir gemeint haben. Und dieses große Auseinanderweichen von, naja, eigentlich weiß ich schon, was irgendwie agil sein könnte, aber in der Spezifikation, in der Definition habe ich es eigentlich gar nicht klar. Und das ist auch nicht mehr reparabel. Also ich meine, das ist ja irgendwie, jetzt ist Agilität irgendwie einmal durch jede Firma irgendwie durchgewandert und irgendwie ist es ja total abstrus in meiner Wahrnehmung. Die Firmen, mit denen wir jetzt arbeiten, die nach wie vor zum Beispiel Scrum oder Kanban machen, haben damit immer noch gute Ergebnisse und die mögen das auch und das hilft denen auch nach wie vor. Es ist ja nicht so, als ob die Methodik per se irgendwie kaputt gegangen wäre oder sowas. Im richtigen Kontext funktioniert sie ja nach wie vor. Aber wir sehen das als den nächsten Entwicklungsschritt für unsere eigene Organisation oder Organisationsform, das gibt es irgendwie nicht mehr, habe ich das Gefühl.
Ich habe den Eindruck, das liegt ganz, ganz stark an der Art des Unternehmens und daran, wie diese Ansätze dort jeweils hingekommen sind. Und du hast eben gerade geschildert, die Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten und die dort Scrum oder XP oder Ähnliches machen, bei denen funktioniert das immer noch. Da steckt so ein bisschen für mich versteckt mit drin, naja, die haben das aber auch mal aus einem ganz bestimmten Antrieb heraus angefangen. Und die haben tatsächlich bei dem, was sie machen, so die originären Gedanken dahinter und haben auch die originären Modelle. Und was wir halt in unserer Beratungspraxis ganz häufig sehen, sind Unternehmen, die nur am Rande geeignet sind für diese konkreten Modelle, nicht für das ursprüngliche agile Gedankengut. Da ist viel Gutes dran. Aber die tatsächlich in große Konzerne, bei denen unter dem Titel Agilität Sachen hineingedrückt werden, die eigentlich weit entfernt sind von dem, was im agilen Manifest steht, was es ja gar nicht gibt.
Das fängt ja schon irgendwie damit an, so aus dem Less-Rahmenwerk oder dieses Culture follows Structure, und oft ist ja gar nicht diese Teamstruktur da, die es überhaupt bräuchte, um da eine Teamkultur zu etablieren, oder?
Da wären erstmal ganz andere Dinge notwendig. Ja. Und also lass mich kurz zurückspringen zu meinem Nebensatz eben, es gibt ja gar kein agiles Manifest. Ich glaube, das ist etwas, was heutzutage auch fast in Vergessenheit geraten ist. Hast du eben auch selber schon gesagt, ganz viele Leute kennen das gar nicht mehr. Wenn man sich anguckt, was da tatsächlich steht, da ist sowohl die Überschrift als auch der Titel sind Manifest für agile Softwareentwicklung. Und das Ding heißt nicht Manifest für agile Unternehmensführung oder Manifest für agile whatever. Das heißt, der Kontext ist eigentlich sehr, sehr schmal. Und viele von den Gedanken, die wir jetzt für die Aufweitung dieser ursprünglichen Konzepte haben, kommen aus einer ganz anderen Welt und werden dann in Bruchstücken mit eingebaut. Wir haben ganz viele Sachen aus dem Lean-Bereich, wir haben Sachen aus der Soziokratie, wir haben Sachen aus New Work, die einfließen in das, was heutzutage unter diesem mehr und mehr bedeutungslos werdenden Umbrella Agile laufen. Deshalb bin ich immer sehr froh, wenn ich mit Leuten zusammen bin, wie jetzt hier zum Beispiel auf dem RFG, die da ein sehr klares Bild haben, was relativ alt ist zwar, aber was noch viel mit den Ursprüngen zu tun hat. Man darf nicht vergessen, groß geworden ist es mit den Gedanken, die man früher dazu hatte. Irgendwas hat ja dazu geführt, dass es so eine riesige Adaption gab. Und ich weiß nicht, wie dir das geht oder wie euch das geht, aber in unserer Praxis, gerade im Konzernumfeld, ist es halt ganz häufig so, dass wir Unternehmen sehen, die wirklich agil als wir leiden darunter haben, wo zumindest die Mitarbeiter wir leiden unter dem Stress, den wir jetzt haben, wir leiden darunter, dass wir Entscheidungen treffen müssen, für die wir gar nicht befugt sind und so weiter.
Ja, verbrannte Erde gehört bei uns eigentlich mittlerweile zu jedem Mandat dazu, und diese Erde hat aus Gründen gebrannt, und die sind oft nachvollziehbar und auch genauso frustrierend zu hören. Insofern ist immer ein Schritt dessen aufzuräumen mit dem Vergangenen und dann eine neue realistische Chance und einen Korridor dafür zu entwickeln. Und dazu braucht es dann ja eben auch Führung, damit das überhaupt möglich ist. Und meine Wahrnehmung ist, in großen Unternehmen, und wir haben teilweise auch große Kunden, ist es so, dass das eher auf so einer Kulturblase von einer Größe von Abteilungen häufig sehr, sehr gut noch funktioniert. Dieses sehr traditionelle agile Arbeiten, da auch in der Regel im Softwareumfeld, und dann halt, weiß ich nicht, 200 Leute oder so. Und da kann halt jemand noch der Schirmherr oder die Schirmherrin dafür sein, dass das entsprechend diese Kulturblase geschützt wird und funktioniert. Und den Effekt, den wir dann schon auch da immer wieder sehen, ist, dass die Abteilung da draußen, die Fachabteilung, die irgendwas wollen von den Softwareteams, wenn sie nicht in die Teams rein integriert werden, was natürlich schon als Agilist ein Traum ist, wenn das passiert, aber auch Jahre an Vertrauensaufbau braucht, auch bei uns, so wenn wir mit den Firmen arbeiten, im Sinne von so Agile Fluency-Modell, irgendwie so dritte Ausbaustufe, also dass die Leute mal da reinkommen. Aber bis zu dem Zeitpunkt sitzen die halt irgendwie außen, wollen was von den Teams und merken, dass die irgendwie so klar und strukturiert und irgendwie ganz transparent in ihren Lieferungen sind. Und ich glaube, das ist dann dieser Effekt, der dann so abfärbt, wo die anderen aus den Nicht-Software-Umfeldern eigentlich sagen, können wir nicht auch so ein bisschen agil? Und dieses, ich will auch Klebezettel an der Wand und so, da gab es schon eine lange Zeit auch einen Sog dahin, das haben zu wollen. Und dann hat es da aber nicht richtig hingepasst. Da waren nicht die richtigen Rahmenbedingungen, es war keine Softwareentwicklung. Und ich glaube auch dieser Agile Industrial Complex, also dieses Agile Manifesto, also das Geld, was da im Spiel war, irgendwie sobald du das Wort Agile draufgesetzt hast, egal ob agiles PowerPoint präsentieren oder sonst was, war es eben auf einmal irgendwo modern und anschlussfähig. Und das hat noch mehr zu dieser Verwässerung beigetragen und viele Sachen einfach reingespült in die Systeme, die da so nicht hingehören, auch keinen Wert stiften für die Menschen. Und ich meine, das ist ja das, du sprichst Lean an, wo wir ursprünglich ja irgendwie herkommen wollten. Wir wollten Verschwendung vermeiden in möglichst vielen Kontexten, um den Menschen gerechter zu werden. Nicht, um sie auszubeuten, nicht, um sie zu frustrieren, sondern damit sie, ja, wie beim Lean, beim klassischen Lean, der Arbeiter muss nicht so weit von Station A zu B gehen oder die Sachen, die es eben die Arbeit einfacher machen. Da kamen wir doch ursprünglich her, oder?
Ja, und die Kontrolle wirklich nach unten zu geben. Also die amerikanische Formulierung ist to push down control. Das finde ich ein bisschen schwierig mit dem Push, aber sei es drum. Wirklich die Kontrolle dorthin zu geben, wo die Entscheidungen getroffen werden müssten, damit sie dort auch getroffen werden können. Also nicht nur, dass es für den einzelnen Arbeiter einfacher wird, sondern auch, dass es für die, im Lean haben wir da üblicherweise Zellen, für die Zellen einfach zu mehr Autonomie kommt und wir gar nicht mehr über Arbeiterinnen und Arbeiter reden müssen, sondern tatsächlich über Leute, die einen Wertbeitrag leisten und sich die Art, wie sie den Wertbeitrag leisten, selbst gestalten können. Das ist ja eine ganz andere, wie formuliert man das denn gut? Man ist ganz anders in der Selbstwirksamkeit. Mhm. Und das ist ein ganz anderer Blick als hier sind die Arbeitenden, die haben was auszuführen. Und der gesamte Gedanke, dass man tatsächlich die Kraft, die Entscheidungskraft dorthin legt, die ist halt im Lean schon enthalten gewesen, ist leider tatsächlich lost in translation. Es gibt kleine Leseempfehlung zum Thema Lean. Die Buchreihe Lean auf gut Deutsch von Marie Furukawa Kaspari. Und das ist eine Deutsch-Japanerin, die gleichzeitig einen Lean-Hintergrund hat. Und die hat selber die Taiichi Ono-Sachen nochmal übersetzt für sich und hat sowohl die amerikanische als auch die deutsche Ausgabe nachbearbeitet für sich und nochmal dabei festgestellt, dass einige Sachen tatsächlich genau umgedreht wurden. Eine der Sachen, die umgedreht wurde, du hast eben gerade gesagt, damit die Leute weniger arbeiten müssen. Genauso steht es bei Taiichi Ono. Da gibt es einen schönen Ausschnitt darüber, dass es ganz wichtig ist, nicht in Zeiten der hohen Auftragslage Leute einzustellen, um sie dann in Zeiten der niedrigen Auftragslage wieder zu feuern, sondern dass es darum geht, alle Leute wirklich zu beschäftigen und ihnen sinnvolle Arbeit zu geben. Und damit es sinnvolle Arbeit gibt, ist es halt notwendig, unzulässige, unhilfreiche, lästige Tätigkeiten zu eliminieren. In der Übersetzung ins Englische ist aus den Tätigkeiten dann Jobs geworden und in der Übersetzung ins Deutsche ist aus den Jobs Arbeitsstellen geworden oder Arbeitspositionen. Mit anderen Worten, eine komplette Umkehrung dessen. Deshalb finde ich es ganz wichtig, immer wieder zurückzugehen zu den Ursprüngen und zu den eigentlichen Gedanken, die hinter den Dingen stehen.
Ja, viel Cargo-Kult, Agilität, Dinge, die einfach so übernommen worden, ohne das tiefere Why zu kennen. Und ich glaube, wenn man Menschen ernsthaft, und das ist meine Erfahrung, mit dem Why konfrontiert, diese Dinge, wieso die da sind, ist oft ganz viel Verständnis und Klarheit darüber da, dass diese Dinge so in gewissen Kontexten einfach Sinn ergeben und auch die Klarheit darüber, dass in dem spezifischen Kontext die Dinge vielleicht auch keinen Sinn ergeben und sie dort nicht getan werden sollten. Und irgendwie ist dieser Prozess zu wenig passiert und das hat jetzt eben abgefärbt auf die Wahrnehmung von Agilität. Ich glaube, wenn ich heutzutage eine Führungskraft in einer größeren Organisation wäre und mir würde ein Berater anbieten, willst du das irgendwie agil lösen? Da bin ich mir auch nicht so sicher, was ich darauf antworten würde, wenn ich jetzt nicht zufällig der CTO bin und in der Softwareentwicklungsabteilung bin und das vielleicht schon seit 15 Jahren mache und Continuous Deployment und all diese Dinge schon gesehen habe, dass sie irgendwie Wert stiften, oder?
Ja, leider erlebe ich tatsächlich was anderes. Ich erlebe, dass Menschen sagen, dann müssen wir das jetzt agil machen. Obwohl sie eben halt diesen ganzen Hintergrund nicht haben. Eben halt gerade deshalb, weil ihnen ganz viele Konzepte nicht bekannt sind. Woher auch? Sie kommen eben halt nicht aus der Softwareentwicklung, sie kommen nicht aus der Blase, in der wir uns hier jetzt gerade so schön befinden. Und eine unserer wichtigeren Interventionen bei ganz vielen Kunden ist, nimm ihnen die Sprache weg. Ich weiß nicht, wie viele Kunden ich schon gesehen habe, bei denen gesagt wurde, ja, wir arbeiten jetzt agil, wir arbeiten in Sprints und wir haben einen Product Owner und unsere Sprints dauern 2 bis 8 Wochen und unsere Product Owner sind alle 2 Wochen mal für eine Stunde da. Okay, Leute, lasst uns doch mal drüber reden. Was ist das denn, was ihr da wirklich habt? Vergesst doch einfach mal die Begriffe. Und das ist, also das klingt jetzt so laissez-faire aus dem Handgelenk, die Leute dazu zu bekommen, auf die Begriffe zu verzichten, ist meistens eine Menge Überzeugungsarbeit, aber sehr, sehr hilfreich. Und das ist der Moment, wo sie dann anfangen können, unbelastet davon zu überlegen, was wollen wir denn eigentlich? Und anfangen können, ihr eigenes Weltbild darüber zu entwickeln, was für sie in dieser Situation stimmt.
Also aus der Erfahrung heraus, eigentlich sind die Konzepte falsch verstanden und verbogen worden und hinter den Wörtern versteckt sich nicht das, was wir ursprünglich meinten und die dann wegzunehmen und darüber zu sprechen, was für eine Realität wollt ihr denn hier eigentlich kreieren? Und wenn es dann zufällig ein passendes Konstrukt aus der agilen Welt gibt, gut, aber erstmal lasst uns über die Idee und die Auswirkungen dieser Ideen sprechen, die ihr hier habt.
Genau. Mhm. Es gibt dieses schöne Zitat von Wittgenstein, die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Und die Umkehr stimmt halt leider auch. Wir haben jetzt ganz viel ja auch hier über mentale Modellbildung gesprochen. Und wenn ich einen Begriff habe, den ich nie vergemeinschaftet habe, dann ist die Gefahr halt ganz, ganz groß, dass alle Beteiligten unterschiedliche Dinge dabei denken und unterschiedliche Modelle haben. Und da hilft es einfach tatsächlich, rauszugehen.
Und das klingt so trivial, und wenn ich überlege, wie oft uns Menschen angefragt haben für ein Training, wo es darum ging, eine gemeinsame Sprache zu entwickeln, und dieser Wunsch, die Friktion, die dadurch entsteht an Erwartung und Enttäuschung durch Menschen, die einfach unterschiedliche kognitive Bilder haben. Ich bin so ein bisschen als Konstruktivist immer so, gemeinsame Sprache, das gibt es nicht, aber lass uns zumindest die Menge des Missverständnisses irgendwie auf ein Maß reduzieren, das irgendwie noch akzeptabel ist.
Ne? Ja, ganz genau.
Ja. So, jetzt stehen wir da mit unserer agilen Welt. Was ist der Weg nach vorne?
Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist tatsächlich, sich zu überlegen, wo wollen wir welche Art von Arbeitsweise, und nicht alles Agilität zu nennen, sondern sinnvolle Arbeitsweisen zu etablieren, die tatsächlich dem jeweiligen Problem angemessen sind. Kurze Iterationen sind sicherlich immer gut. Boyd's Law, die Geschwindigkeit einer Iteration schlägt ihre Qualität, aber auch nur in bestimmten Kontexten. Und wenn wir anfangen zu unterscheiden, was wir auf der linken oder rechten Seite der Glockenkurve, es ist eigentlich egal, aber auf jeden Fall in den Randbereichen haben, wo wir Aufgabenstellungen haben, die tatsächlich kurzfristige Iterationen ermöglichen, wo wir Aufgabenstellungen haben, die tatsächlich auch ausreichend variable Gegenstände haben. Ich meine, vieles ist heutzutage kurziterativ möglich, was vor 10 Jahren noch nicht mehr kurziterativ möglich war. Also nehmen wir zum Beispiel 3D-Druck, das hat auch in der Mechanik ganz viel Kurziteratives ermöglicht. Aber es gibt auch einfach Sachen, die brauchen Zeit. Die sind aber trotzdem durchaus Sachen, die davon gewinnen, wenn ganz viele andere Sachen, die jetzt in der Agilität auch üblich sind, passieren. Wenn wir Menschen ermächtigen, Entscheidungen zu treffen, wenn wir über Flow-Kontrolle nachdenken. Das heißt, wenn wir nicht mehr kontrollieren, hast du deine Arbeit richtig gemacht? Sowieso sehr zweifelhaft, ob das eine sinnvolle Herangehensweise ist. Sondern wenn wir stattdessen kontrollieren, fließt die Arbeit gut durchs System? Und damit kommen wir immer mehr dazu, dass, also natürlich, ich bin ein bisschen, dadurch, dass ich viele Jahre jetzt Kanban als Change-Methode verwendet habe, und diesen Lean-Hintergrund habe, bin ich natürlich ein bisschen in der Richtung geprägt. Aber wir kommen damit ganz stark dahin, dass wir Unternehmen, gerade auch wenn es um Bereiche geht, die gar nicht so viel mit Software zu tun haben, durch eine Lean-Brille angucken können und damit ganz viel von dem schaffen, was Agilität auch verspricht, aber ohne Konzepte, die eigentlich für einen ganz spezifischen Bereich gedacht sind, zu verbiegen und Leute zu zwingen, das woanders reinzustöpseln, wodurch eben halt so ganz viele Begriffsdiffusion passiert.
Ja, dann ist es besonders gut, dass wir mal sprechen, weil wahrscheinlich hänge ich zu wenig im Lean-Umfeld rum. Ich weiß, letztens war auch eine Lean-Konferenz in Mannheim und Jasmin war da. Ich hab auf die Kinder aufgepasst, aber wahrscheinlich hänge ich zu wenig im Lean-Umfeld rum, weil ich habe auch so diese Grundannahme, auch Lean ist schon lange tot, obwohl die Ideen natürlich irgendwie sinnig sind und auch heute noch eigentlich zeitlos sind, so in der Konsequenz, aber diese große Zeit der, jetzt lass uns nochmal eine Lean-Transition machen, entweder das hat dann irgendwie jeder gemacht am Shopfloor oder es ist irgendwie auch irgendwo versandet, oder?
Ich glaube, das ist das gleiche Problem, was Agile hat, nur Lean hatte es halt 30 Jahre vorher. Ja. Heute wird sehr viel Lean genannt, was mit dem, was bei Toyota Lean war, wenig zu tun hat. Also Lean Six Sigma hat zum Beispiel komplett andere Schwerpunkte als Lean bei Toyota. Und gerade durch diese Fehlinterpretation, es ist halt sehr in den Taylor-Raum geholt worden, obwohl es eigentlich, also Tayloristisches, das wissen die Leute, die den Podcast hören, oder? wer Frederick Winslow
Taylor. Ich glaube, du hast unser Hörer. Taylor, kannst du was mit anfangen, oder? Wir sprechen auch mal über das Knevin-Modell. Also ich glaube, okay. Normalerweise, wenn du uns hier zuhörst, kennst du die Agilität schon ein Weilchen. Ansonsten empfehle ich dir sehr gerne, mal zu schauen in den ganzen Folgen. Hier gibt es viele Einsteigerfolgen, die Grundkonzepte erklären. Aber wenn wir hier so ein bisschen über erweiterte Konzepte sprechen, dann glaube ich, funktioniert das hier.
Okay, cool. Der Punkt ist halt, dass die Lean-Interpretation im Westen sehr, sehr stark durch die Taylor-Brille getrieben wurde. Und ich glaube tatsächlich, dass genauso wie das, was in den ersten 10 Jahren der agilen Welle funktioniert hat, immer noch funktioniert in den Kontexten, in denen man es anwenden sollte, auch das Gleiche bei Lean passiert ist. Das, was im Lean gut funktioniert, überall übertragbar ist, das kann man natürlich auch heute noch genauso verwenden. Aber Lean ist halt in dem Sinne tatsächlich schon gestorben.
Ja, ich habe irgendwann mal mir so eine CD-Sammlung, die war auch gar nicht günstig, ich weiß nicht, Gemba Akademie oder wie es damals hieß, irgendwie 12 DVDs mit irgendwie Lernen zu rund um Lean, und dann habe ich die irgendwie reingeschoben in mein DVD-Laufwerk damals, habe angefangen das zu lernen, so als Agilist mit dieser agilen Brille, und habe relativ schnell für mich so das Feeling entwickelt, da sind ganz viele Dinge dabei, die ich so im Knevin-Modell eher in der komplizierten Domäne verorten würde. Mhm. Also Dinge, wie ich Sachen so, auch dieses Kausale, why, mehrere Whys zu fragen und den Grund, das macht für mich alles immer super viel Sinn in der komplizierten Domäne, wo ich Dinge gut zerlegen konnte und logisch analysieren konnte. Und ich hatte aber irgendwie immer so meinen Trouble, das in die Welt der Produktentwicklung mit der hohen Komplexität und den ganzen Überraschungen reinzuziehen als etwas, was mir da einen besonderen Wert gestiftet hat. Und vielleicht war das einfach mein mangelndes Verständnis. Ich habe mich nicht tief genug reingewühlt. Aber ich hatte immer ein bisschen das Gefühl, dass Lean auch so ein ganz bisschen aus einem anderen Blickwinkel kam, zumindest die Schule, die ich mir damals so ein bisschen angeguckt hatte.
Ja, also gerade die Shop-Vorschule, die kommt sicherlich aus einem sehr, sehr kontrollierte Prozesse-Umfeld. Und in diesem ganzen kontrollierte Prozesse-Umfeld hat man natürlich eher rechts oben als links oben.
Definierte Prozesskontrolle im Gegensatz zu empirischer Prozesskontrolle.
Genau. Ja. Aber das, was Lean insgesamt hergibt, oder was vielleicht sollte ich wirklich sagen, TPS nach Ono hergibt, da ist sehr viel drin, was auch gerade im komplexen Bereich funktioniert. Und man darf nicht vergessen, es ist ja nicht nur komplex. Wenn es nur komplex wäre, hätten wir keine CI-CD-Pipelines, weil das scheint nicht komplex zu sein, der Teil. Das ist automatisch, das ist heutzutage simpel.
Automatisierbar, ja, das ist so. Ja, und stimmt, genau. Ich erinnere mich an A3-Denken, so Kausalschleifendiagramme, das sind natürlich schon auch Werkzeuge, die du im Komplexen hervorragend benutzen kannst.
Ganz genau. Ja. Ganz genau.
Okay. Ja, und jetzt stehen wir hier mit dieser agilen Welt und Lean ist irgendwie durchgewandert, Agile ist irgendwie einmal durchgewandert. Was machen wir jetzt draus? Was machen die deutschen Firmen draus? Also ich meine, irgendwie wirtschaftlich gesehen, gerade läuft es ja nicht so. Ich weiß auch nicht, wie die Innovationsleistung im Land sonst so aussieht. Ich sitze in einem Startup-Incubator, da gibt es genug Versuche, neue Dinge hinzustellen. Mhm. Aber ansonsten ist ja deutsche Innovationskultur auch eher so ein bisschen im weltweiten Vergleich hinten dran. Was machen wir jetzt?
Also kommen wir ein bisschen noch dazu, was machen wir, also unser Unternehmen und insbesondere jetzt auch ich in Person, in letzter Zeit besonders, die letzten 5, 8 Jahre. Tatsächlich, wir betreiben Organisationsentwicklung und wir unterscheiden an der Stelle, also das ist ein bisschen mehr als halt nur irgendein agiles, die Zuhörer sehen jetzt gerade nicht die Airquotes, Framework auszurollen, sondern nach dem, ihr macht jetzt safe, was ich natürlich nicht als agiles Framework betrachte, sondern, ne, also safe wäre wunderbar, wenn man das A rausstreichen würde, dann kann man immer noch SFE sagen, aber es ist halt leider, okay, wie viele Feinde darf ich mir hier machen?
Ich glaube, wer mit uns gearbeitet hat, weiß, dass wir das Safe-Framework so noch nie promotet haben, sondern eher so auf der Less-Seite der Skalierung stehen, okay, weil wir einfach irgendwie lange, lange Jahre mit Scrum viel Spaß gehabt haben und da eher ideell verortet sind. Ja.
Genau. Aber selbst mit Less haben wir ähnliche Probleme. Wir können halt Less und was auch immer nicht einfach ausrollen, um eine Firmenkultur zu ändern.
A decade of descaling organizations. Ich meine, wer hat da schon als Führungskraft Lust drauf, jetzt mal irgendwie auch nochmal eine Dekade Prozesse wegzustrippen, die da irgendwie zu viel geworden sind.
Ganz genau, ganz genau.
Ja, nicht sehr sexy im Verkauf. Ja.
Aber gerade deshalb ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Es gibt so ein anderes Modell, die Organisationsentwicklung nach Trigon. Egal, also kann man googeln, aber wo wir tatsächlich das Ganze sehr systemisch betrachten und das Ganze als so ein 7-Prozesse-Modell betrachten. Da gibt es einen Bewusstseinsbildungsprozess, einen Informationsprozess und so weiter, die im Unternehmen stattfinden. Und wenn man aus der Richtung rankommt und sich dann fragt, und mit sich meine ich nicht den externen Berater, der reinkommt, und auch nicht die Führungskraft, sondern wirklich eine repräsentative Gruppe aus der Unternehmung, an welcher Stelle brauchen wir was, dann kann man, glaube ich, sehr viele agile Zöpfe abschneiden auf der einen Seite, dort, wo es sinnvoll und hilfreich ist, allerdings die Agilität stärken und für die anderen Bereiche tatsächlich sinnvolle Maßnahmen einführen aus Bereichen wie Soziokratie, New Work, whatever. Es gibt ganz, ganz viele Sachen, die sich damit beschäftigen, ja, die eben halt einfach nicht agil sind.
Ja, und jetzt,
oder nicht aus dem agilen Umfeld kommen.
Und jetzt, wo wir so drüber sprechen, ich glaube, ein Teil dessen, dass wir jetzt da sind, wo wir stehen, ist auch, dass wir über die Jahre sehr, sehr viele Scrum Master auch ausgebildet haben im Land. Und ich mache das jetzt seit 18 Jahren und ich habe bestimmt die ersten 6-7 Jahre gebraucht, um selber mal gegen genug Pfeiler zu laufen, um zu merken, dass das nicht der heilige Gral ist und dass es sehr klare Kontextbedingungen gibt, in denen das funktioniert. Und wenn das den anderen auch so geht, vielleicht lernen sie auch einen Ticken schneller als ich, weiß ich nicht. Ja. Hängt auch davon ab, wie viele Umfelder man so um sich rum hat, in denen man mal was Neues ausprobieren kann, wo es vielleicht noch nicht eingeführt worden ist. Erst dann entwickle ich ja überhaupt das Bewusstsein dafür, dass ich Zöpfe abschneiden muss, dass ich sehr kontextspezifische Lösungen finden muss, das tun muss. Das heißt, wenn alle anderen auch dieses Delay hatten, und ich war ja schon relativ früh dann dran und du auch mit dem Agilen.
Auf jeden Fall.
Und die breite Masse kam deutlich später, dann ist einfach in sehr vielen Kontexten Zeug eingeführt worden, was da nicht hingehört hat, wenn man ganz ehrlich ist.
Ja, und deshalb, also ich hatte das hier vorhin schon so als einer der Hauptmethoden genannt, wenn die Leute sich von der Sprache trennen und wirklich sagen, was wollen wir, dann kann das so bereichernd sein, dass ich das wirklich nur jedem empfehlen kann.
Was wäre dann so das Übliche oder was du dann schon mal gehört? Wie formulieren das Menschen dann? Wir wollen alle 8 Wochen eigentlich irgendwie im Produkt einen Schritt weitergekommen sein? Oder was wäre eine Versprachlichung, die dann Menschen wählen?
Das sind manchmal ganz verrückte Versprachlichungen. In einem Unternehmen wurde zum Beispiel lange Zeit, ich gehe jetzt noch nicht wörtlich auf das ein, was du gerade gesagt hast, sondern habe so ein paar andere Beispiele. In einem Unternehmen wurde ganz lange von Epics geredet, was überhaupt nicht zu der Realität passte. Also das heißt, sobald irgendjemand aus dem Internet gesagt hat, ja, mit Epics kann man ja, es war auf jeden Fall falsch und es war egal, was man da genommen hat, weil es einfach so vermischt war. Dann haben wir das in einem Meeting mal gesagt, okay, lass uns nicht über den Namen reden, lass uns das einfach ein X nennen. Und dann haben sie darüber nachgedacht, wie sähe denn bei unserer Arbeitsweise ein guter Weg für so ein X durch unsere Abteilungen aus, was müsste da passieren? Und ich kam dann ein halbes Jahr später wieder vorbei und das war sehr schön ausmodelliert und sie haben immer noch davon geredet. Ja, und wenn unsere Xe dann dort angekommen sind, das hilft natürlich für andere Menschen überhaupt nichts. Aber für dieses Unternehmen war das ihre eigene Sprache, mit denen sie mit ein ganz spezielles Ding, was es so sonst auch gar nicht unbedingt gibt, beschrieben haben. Mhm. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn man sich anguckt, wie die Boards dazu aussahen, die haben ja im Grunde genommen ein Flight Level 2 Board gehabt oder die haben ja im Grunde genommen ein Portfolio Kanban Board gehabt. Ja, aber es ist halt aus dem Unternehmen heraus entstanden und sie haben diese Begriffe halt auch nicht verwendet, sondern das genommen, was in ihrer Arbeitsrealität passte.
Okay, also zurück auf Wirkprinzipien, zurück auf eigene Sprachfindung und dadurch eigentlich was kreieren, was ordinär in das System reinpasst. Das ist das, was du sagst, oder?
Genau.
Ja. Ja. Was machst du dann als Agilist, wenn du mit all dem im Hintergrund quasi stehst und dir eigentlich auf die Zunge beißen willst, dass es doch dazu schon 17 Konzepte, Bücher auf Frameworks und so weiter gäbe?
Ja, das... Das ist natürlich ein Schritt, ich stehe da ja meistens auf der anderen Seite, weil ich ja versuche gerade die Sprache dann entsprechend eher wegzunehmen. Aber ich habe das erlebt, dass Leute, die vorher wirklich sehr so diehard, dyed in the wool unterwegs waren und gesagt haben, das ist jetzt aber eine Story und das ist ein Task und das darf man nicht vermischen und dann hinterher festgestellt haben, okay, wir haben jetzt hier 3 verschiedene Beschreibungen, was eine Story ist. wie beschreibe ich das denn jetzt, und immer größere Wortgebilde gebaut haben, um zu differenzieren, ob das jetzt eine Story im Sinne von X, von Y oder von Z ist. Also ist das jetzt eine Mike Cohn-Story oder ist das doch eher eine Rachel Davies-Story? Oder? Und sobald die Leute, die Agilisten sind ja nicht irgendwie dumm oder so, ganz im Gegenteil, das sind ja blitzgescheite Leute in den meisten Fällen. Und in dem Moment, in dem die das feststellen, bekommen viele davon einfach auch in meiner Erlebensrealität Spaß daran, mit der Sprache selber auch zu arbeiten.
Ja. Ich glaube, wenn man da weitergeht und die ganzen Etiketten mal abzieht und auch mal das Wort Scrum Master oder Agile Coach oder Product Owner streicht, dann kann man sich, glaube ich, für die Zukunft schon auch die Frage stellen, diese Menschen mit diesen Fähigkeiten, die sie da entwickelt haben und ihrer Leidenschaft, was tun die nächsten Jahre über, wenn sie nicht mehr dieses Etikett dran haben? Weil das ist natürlich schon eine Frage, wenn jetzt sind ja auch ein paar Scrum Master entlassen worden. In meiner Wahrnehmung haben die auch neue Stellen gefunden. Also ich habe es immer so ein bisschen nachverfolgt. Manche, ich glaube, für die Selbstständigen war es teilweise echt anstrengend, weil einfach gerade so Mandate ein bisschen runtergefahren worden sind. Aber zumindest die Angestellten, die ich gesehen habe, sind immer wieder irgendwo untergekommen. Also es wird auch irgendwo noch nachbesetzt und irgendwo gibt es auch noch Agilität und auch noch verankerte Agilität. Aber wenn wir das mal ein bisschen weiterdenken, vielleicht einfach fünf oder 10 Jahre in die Zukunft, jetzt sind da all diese Leute, die sich mal mit Systemblick beschäftigt haben, die sich mit Facilitation auseinandergesetzt haben im Idealfall, die vielleicht auch ein bisschen innere Arbeit gemacht haben, um besser zu werden in Einzelgesprächen, im Kontakt, die wirklich eine menschlichere Arbeitswelt im eigentlichen Sinne wollen, mit partizipativeren Entscheidungskulturen und so weiter. Wo werden die wirken? Was werden die machen? Was ist deine Fantasie?
Ich bin der Meinung, dass sie tatsächlich wunderbar agieren können als laterale Führungskräfte und tatsächlich so ein bisschen im ursprünglichen Gedanken dahinter auch gesucht werden. Aber ich glaube, das funktioniert erst dann, wenn so ein bisschen wirklich dieser Zusammenbruch so weit ist, dass man auch gar nicht mehr in der Welt unterwegs ist, wo man sagt, ja, ich mache zwar keine Scrum Master Arbeit, aber ich nenne mich Scrum Master. Was ich in Wirklichkeit mache, ist Agile Coach. Was macht denn ein Agile Coach genau? Ja, das ist, Also wenn das weg ist und die Leute wirklich, du hast eben gerade wunderschöne Worte benutzt, die Facilitation haben, ja, Facilitation ist halt, to facilitate something, etwas wirklich dorthin führen, wo es sich hin entwickeln kann, ist ja wundervoll. Das ist ja eine Qualität, die man auf jeden Fall immer wieder braucht. Ja. Und ich glaube, das ist genau das, was die Leute jetzt auch in der Zeit gelernt haben. Und deshalb glaube ich tatsächlich auch, dass dieses Sterben von der Agilität oder das Sterben
des Hypes drumherum.
Des Hypes, genau. Ja. Dass das auch für die Leute, die jetzt im Moment vielleicht noch um Himmels Willen unsere agilen Rollen sind gestrichen worden unterwegs sind, dass das tatsächlich sehr ermächtigt eigentlich, weil gerade dadurch sind sie jetzt in der Lage zu sagen, hey, mein Schwerpunkt, meine besondere Fähigkeit, die ich jetzt entwickelt habe, ist Facilitation, die ist Problemverständnis entwickeln, die ist Organisationsprozesse erkennen. Und ja, vielleicht müssen sie dann halt in einem anderen Konstrukt arbeiten, aber das ist ja eigentlich das, was Agilität ausmacht.
Ja, total. Und was ich gesehen habe, ist, dass ein paar der Agile Coaches, die wir begleitet haben, dass die jetzt zu Führungskräften befördert worden sind. Und da aber mit der Haltung eines Agilisten, mit der Haltung eines Scrum Masters, also jetzt nicht auf einmal, oh, jetzt mache ich Micromanagement, weil jetzt bin ich irgendwie Führungskraft, sondern da, wie kann ich irgendwie den systemischen Rahmen so gestalten, dass das irgendwie sinnig ist. Und dann aber eben eingebunden in das traditionelle Geflecht der Machtverteilung, die dann mit so einer Rolle einherkommt in einer traditionellen Organisation.
Ja. Und somit sind wir zumindest für Scrum full circle gekommen, denn in dem 2001er Buch von wie heißt der Scrum Master, der Scrum Mensch, der so eine ähnliche Frisur hat wie du? Ken Schreiber.
Ah ja. Okay. Ja, der fährt besser Rennrad als ich oder vor, ne? Ja.
Okay. damals, ne, das ist eins der Bücher, die das definiert haben, was Scrum eigentlich war. Damals, da stand noch sehr deutlich drin, der Scrum Master muss eine seniore Führungskraft sein. Und ja, da sind wir jetzt langsam wieder.
Ja.
Und das ist vielleicht gar nicht so unnatürlich.
Ja, und es ist spannend, dass du das sagst, weil wir in einigen Umfeldern tatsächlich Leute haben, die so auch so 10.000 Mann Unternehmen und dann irgendwie zwei Ebenen unter der Geschäftsführung, die Scrum Master sind. Leute, die wirklich auch viel Lebenserfahrung haben, die guten Blick haben, die diese Dinge unterwegs gelernt haben, jetzt noch die agile Sprache und die agilen Frameworks dazu gelernt haben, aber eigentlich viel aus dieser alten Führungserfahrung auch transformieren konnten und die reinbringen in diesen Kontext, ja. Und das ist, glaube ich, auch so etwas, was jetzt in dieser Bereinigung stattfindet, die Scrum Master, die sehr wenig Kontakt dazu hatten, zur Selbstführung und Fremdführung, die dürfen, glaube ich, jetzt nochmal so eine extra Meile gehen, um, wenn sie da wirklich hinkommen möchten, das mitzugestalten in Zukunft, weil es eben nicht mehr jeder einfach sagt, so jetzt kommen jetzt nochmal zwei Scrum Master dazu und gut ist, sondern, glaube ich, auch nochmal genauer geguckt wird, wo brauchen wir die genau und was ist die Leistung, die wir von diesen Menschen erwarten. Was ich fair finde als Unternehmen.
Absolut, absolut. So, und ja. Es gibt den Leuten auch die Möglichkeit, gegebenenfalls Sachen zu finden, die noch besser zu ihnen passen. Mhm. Also jemand, der wirklich sehr, sehr gut in Facilitation ist, ist trotzdem in der Scrum Master-Rolle vielleicht gar nicht so glücklich. Zumindest nicht, wenn man sie so wahrnimmt, wie sie im wahrsten Sinne des Wortes im Buche steht.
Ja. Und ich finde, Facilitation ist aber auch so eine paradoxe Wertschöpfung. Also ich meine, wenn man einmal bei einem Elternabend war, wo niemand moderiert hat, und man gesehen hat, was da rauskommt. Und man hat so einen Facilitation-Hintergrund, da krampft sich ja alles zusammen. Also absolut. Man muss wirklich aufpassen, dass man nicht irgendwann die Hand hebt und sagt, ich hätte jetzt mal einen Vorschlag, wie wir ab hier weitermachen können, weil das auf der Prozessebene und dem Miteinander einfach eine Katastrophe gibt. Wenn man diese Referenzerfahrung nicht hat, was für einen Unterschied das macht, Facilitation zu haben oder nicht, finde ich, ist das immer noch sowas, was partiell als sehr schwammig und sehr soft und sehr optional gesehen wird in traditionelleren Unternehmen. Die können damit eigentlich mit diesem grundlegenden Begriff gar nicht so viel anfangen. Im Meeting-Moderator oder Prozessgestalter vielleicht noch. Aber das, was wir, glaube ich, hier ein bisschen holistischer als Facilitation verstehen, ist was, glaube ich, manchmal sehr weich wahrgenommen wird und deswegen auch nicht unbedingt als Karriereposition oder etwas gesehen wird in so Organisationen, ist mein Eindruck.
Wenn die Organisation groß genug ist, im Allgemeinen schon, aber nicht viele. Also ja. Das ist dann eine verschwindend kleine Zahl, ja. Eine Handvoll oder so. Ja.
Also auch da, glaube ich, geht es darum, weiter als Industrie sich damit auseinanderzusetzen, wo macht Facilitation besonders viel Sinn? Wo kann ich die nutzen? Wie hilft die meinem Unternehmen und damit Erfahrungen zu sammeln, wenn ich das noch nicht habe? Und sich daraus ein Bild zu verschaffen, weil da, glaube ich, ganz viele Menschen mit diesem Hintergrund verfügbar werden, die gut eingesetzt werden können, um diese Dinge zu tun. Lass uns abschließen mit ein paar Wünschen den Hörern gegenüber. Was sind so deine persönlichen Wünsche, die du mitgeben willst für so die kommende Zeit?
Ich wünsche den Leuten, dass sie tatsächlich ihre eigene Sprache finden. Und ich würde den Leuten wünschen, gerade jetzt in diesen spannenden Zeiten, dass sie Situationen haben, in denen sie wirklich auch gut ihre Selbstwirksamkeit nutzen können, um gleichzeitig fremdwirksam zu sein. Also durch ihr eigenes sich einbringen in die Situation tatsächlich die Welt ein bisschen ändern. Und ich glaube, das ist ganz viel von dem, was die Arbeit dessen, was jetzt häufig als Agile Coach bezeichnet wird, ausmacht. Und das wäre so mein Wunsch, dass es davon möglichst viele Gelegenheiten gibt, das wirklich zu tun.
Das klingt nach einem Schlusswort. Michael, es hat Spaß gemacht, mit dir hier zu sprechen.
Man merkt,
der Tag war schon ein bisschen lang auch für uns.
In der Tat.
Und jetzt wird es Zeit hier für das Barbecue. Und du als unser Hörer hast hoffentlich diese Folge hier genossen und einzutauchen in die Welt des aktuellen Status von Agilität. Und wir freuen uns, wenn du ganz bald wieder einschaltest beim Agile Growth Podcast. Danke fürs Gespräch, Michael.
Sehr gerne.